Wir kennen es alle und wir haben es schon oft gehört und gelesen, dieses bekannte Gleichnis vom verlorenen Sohn. Lukas hebt in seinem Evangelium gerne jene Wesensart von Jesus hervor, dass dieser den Verlorenen nachgeht und dass er sie sucht. Jesus will, dass alle Menschen zu einem erfüllten Leben in Freude gelangen. Und dazu gebraucht er häufig Beispiele aus dem Leben. So auch im heutigen Evangelium. Vordergründig geht es im Gleichnis vom verlorenen Sohn um Generationsprobleme. Es geht um Erbstreiterei, um das Ansehen in der Familie. Es handelt von Problemen des Erwachsenwerdens und von Konflikten zwischen Geschwistern. Auf einer tieferen Ebene jedoch handelt es von der bedingungslosen Liebe eines Vaters zu seinem Kind. Und diese ist sinnbildlich für die bedingungslose Liebe Gottes zu jedem seiner Kinder. Und in diese Ebene möchte ich heute gerne mit Ihnen in dieser Predigt eintauchen. Und eine gute Hilfe dazu bietet uns dieses berühmte Gemälde von Rembrandt, die Rückkehr des verlorenen Sohnes. Ich beschränke mich bei diesem Bild rein auf diese Szene, die den Vater zeigt, der seinen zurückgekehrten Sohn in die Arme schließt. Was war geschehen? Der Sohn forderte von seinem Vater das Erbteil, das ihm zusteht. Und der Evangelist Lukas, der schildert es alles so knapp und so nüchtern, dass die Arroganz und die Unverfrorenheit, die in dieser Forderung drinsteckt, gar nicht augenscheinlich zutage tritt. Denn der Sohn, der handelt im vollkommenen Widerspruch zu den Traditionen jener Zeit, indem er eben noch zu Lebzeiten des Vaters verlangt, sein Erbe ausbezahlt zu bekommen. Das war ein absolutes No-Go. Eigentlich hätte er gleich sagen können, Vater, gib mir meine ganze Kohle, ich kann's gar nicht mehr erwarten, bis du tot bist. Und auf diesem Hintergrund bedeutet der sich daran anschließende lapidare Satz, er zog in ein fernes Land, der bedeutet viel mehr, als dass der junge Mann lediglich in die weite Welt hinauszog, weil er eben mehr von ihr sehen möchte. Es bedeutet die vollkommene Abtrennung von den Lebens-, Denk- und Handlungsweisen in seinem Vaterhaus. Das ferne Land meint die Welt, in der alles verachtet wird, was zu Hause als heilig gilt. In der theologischen Deutung des Gleichnisses meint den Vater zu verlassen, sich von Gott zu entfernen, Gott den Rücken zuzukehren. Es ist das Aufbegehren gegen die Tatsache, dass ich Gott gehöre, der mich doch in seiner Umarmung bergen möchte. Von zu Hause weggehen heißt so zu tun, als hätte ich kein Zuhause und müsste mir erst einmal eines suchen. Und mit Zuhause, da ist mehr gemeint als nur ein Haus, in dem ich lebe. Zuhause, das meint die Mitte meines Seins. Es meint den Grund meiner Seele, wo ich die Stimme Gottes hören kann, die sagt, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Jesus hat seit seines Lebens klargemacht, dass die Stimme, die er bei seiner Taufe am Jordan und dann später bei seiner Verklärung auf dem Berg Tabor hörte, dass diese Stimme jedem Menschen gilt. So wie er ein Zuhause beim Vater hat, so habe auch ich ein Zuhause beim Vater. Und das ist wahrer Glaube. An Gott zu glauben, bedeutet mehr als nur zu glauben, dass dieser Gott existiert. Das bedeutet mehr als zu sagen, ja, ich glaube schon an diesen Gott. Glaube meint das radikale Vertrauen, dass ich ein Zuhause bei Gott habe, das immer da war und immer da sein wird. Im Bild kommt es schön zum Ausdruck. Der Vater schließt seinen heimgekehrten Sohn in die Arme. Die Hände des Vaters liegen auf dessen Schultern mit dem immerwährenden göttlichen Segen. Du bist mein geliebtes Kind. Die Stimme Gottes ist jedoch keine laute Stimme, die sich aufdrängt. Gott drängt sich niemals auf. Die Stimme Gottes spricht auf vielerlei Weise. Und dabei ist sie stets leise und zärtlich. Sie spricht in unserem tiefsten Innern, wenn wir zur Ruhe kommen und uns Zeit nehmen und uns bewusst auf Gott ausrichten. So wie das gerade eine Gruppe in unserer Pfarreiengemeinschaft bei den Exerzitien im Alltag einübt. Die Stimme Gottes spricht weiter zu uns in der Begegnung mit anderen Menschen, in spontanen Geistesblitzen, die mir plötzlich in den Kopf schießen, in Träumen und in scheinbaren Zufällen. Es ist die Stimme, die von denen gehört wird, die sich berühren lassen. Aber es gibt auch viele andere Stimmen, laute Stimmen, Stimmen voller Verheißung und Verführung, die sagen, geh und zeig, was du wert bist. Und diese Stimmen, die kennen wir alle. Es sind die Stimmen der Welt, die mir einreden wollen, dass ich mir Liebe nur durch Anstrengung und Leistung verdienen kann. Ich verlasse mein Zuhause jedes Mal, wenn ich den Stimmen der Welt folge, die sagen, ich liebe dich, aber nur, wenn du hübsch, intelligent und wohlhabend bist. Ich liebe dich, aber nur, wenn du eine gute Bildung, eine gute Stellung und gute Beziehungen hast. Ich liebe dich, aber nur, wenn du viel produzierst, viel kaufst und viel verkaufst. Wenn diese Stimmen beginnen, mein Leben zu beherrschen, dann bin ich bereits im fernen Land oder zumindest auf dem Weg dorthin. Und dass ich mein Zuhause verlassen habe, das merke ich dann, wenn sich so Gefühle einstellen wie Neid oder Rachsucht, Verbitterung, Gier, Geiz, Feindschaft und Rivalität. Die Frage ist, wem gehöre ich? Gott oder der Welt? Vieles von dem, was mich täglich beschäftigt, das weist darauf hin, dass ich doch mehr der Welt als Gott gehöre. Denn so ein bisschen Kritik, das ärgert mich. Ein bisschen Ablehnung deprimiert mich. Im Gegensatz dazu, ein bisschen Lob hebt meine Laune und ein bisschen Erfolg beflügelt mich. Die Liebe der Welt ist und bleibt abhängig von Bedingungen. Bedingungslose Liebe gibt es nur beim Vater. An ihm gilt es, sich immer wieder neu auszurichten. Sich an Gott ausrichten, wie geht das? Hierbei helfen uns die Details des Rembrandt-Bildes. Der junge Mann kniet vor seinem Vater. Mit nichts kehrte er zurück. Der Kopf geschoren, der ausgemergelte Körper mit zerlumpten Kleidern verhüllt, der rechte Fuß von einer zerrissenen Sandale nur teilweise bedeckt und die linke Fußsohle ist bei genauem Hinschauen übersät mit Narben. Ein Mann, der alles verloren hat, nur eines nicht, sein Schwert. Wenn wir genau hinsehen, dann sehen wir, an der rechten Seite an seinem Gürtel hängt ein Schwert herab. Es ist das Zeichen seiner edlen Abstammung. Selbst nach seinem hochmütigen Weggang von zu Hause und in seiner tiefsten Erniedrigung hat er immer noch an der Wahrheit festgehalten, dass er der Sohn seines Vaters ist. Ansonsten hätte er das Schwert mit Sicherheit versetzt. Die Erinnerung an seine Sohnschaft war es, die ihn am Ende zurückkehren ließ zu seinem Vater. Was immer er verloren hatte, er blieb weiterhin das Kind seines Vaters. Und so sagte er sich, ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Einerseits erkennt er, dass er die Würde seines Sohnseins verloren hat. Und andererseits macht ihm gerade dieses Gefühl der verlorenen Würde bewusst, dass er auch wirklich der Sohn ist, der überhaupt eine Würde zu verlieren hatte. Und als er wieder mit der Tatsache seiner Sohnschaft in Verbindung kommt, da kann er, wenn auch undeutlich, die Stimme hören, die ihn seit jeher den geliebten Sohn nannte. Geliebter Sohn, geliebte Tochter, so nennt Gott auch uns seit jeher. Gott schuf den Menschen nach seinem Abbild und wir kennen alle diese Stelle aus dem Buch Genesis. Er sah an, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. An dieser Tatsache kann kein Mensch irgendetwas ändern, allen dunklen Stimmen zum Trotz. Mensch, richte dich aus, so lautet das Thema der heutigen Fastenpredigt. Ausrichten an Gott bedeutet, sich bewusst zu werden, dass ich Gottes Kind bin. Es geht darum, ein Kind Gottes zu werden. Jesus sagt das sehr deutlich. Der Weg zu Gott ist derselbe wie der Weg zu einem neuen Kindsein. Und auch diese Stelle kennen wir alle. Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Himmelreich hineinkommen. Umkehren, wie ein Kind werden und so in das Himmelreich hineinkommen. Genau das geschieht auf dem Rembrandt-Bild. Betrachten wir einmal den Kopf des Sohnes. Was sehen Sie, wenn Sie diesen kahlgeschorenen Kopf sehen, der sich da liebevoll an den Bauch des Vaters schmiegt? Es ist doch der Kopf eines Kindes, der Kopf eines Babys, das in den Schoß seiner Mutter zurückkehrt. Und genau das sehen wir auch auf dem Bild, den Schoß der Mutter. Denn der Vater in Rembrandts Bild ist Vater und Mutter zugleich. Betrachten wir die linke Hand des Vaters, die auf der Schulter des Jungen ruht. Sie ist kräftig und sie ist muskulös. Und ganz anders die rechte Hand. Sie ist feingliedrig, sanft und zärtlich. Diese Hand will streicheln und Trost schenken. Es ist die Hand einer Mutter. In dieser gütigen, väterlichen und mütterlichen Umarmung kann der Sohn auf einen Schlag alle falschen Vorstellungen loslassen, die er sich bisher von seinem Vater gemacht hat. Und wie falsch diese Vorstellungen waren, das wird deutlich, wenn wir noch einmal zu dem Zwiegespräch zurückkehren, das der Sohn in seinen Gedanken führt, als er sich auf den Weg nach Hause macht. Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So spricht er sich in Gedanken vor und das ist nichts anderes als eine Verteidigungsrede, die er da vorbereitet. Und warum er das macht, das liegt vollkommen auf der Hand. Weil er glaubt, dass die Liebe seines Vaters an Bedingungen geknüpft und ihm deshalb nicht sicher ist. Der Sohn hat jetzt zwar die richtige Richtung eingeschlagen, heim zum Vater, und doch zweifelt er gewaltig daran, dass er dort überhaupt willkommen ist. In seiner Verteidigungsrede gibt er zu, dass er allein nicht zurechtkam, und er bekennt, dass er als Sklave im Haus seines Vaters besser behandelt wird als der Gescheiterte im fernen Land. Aber er ist meilenweit davon entfernt, der Liebe seines Vaters auch nur anfanghaft zu vertrauen. Er weiß zwar, dass er noch immer der Sohn ist, aber er sagt sich, dass er es nicht mehr verdient, Sohn genannt zu werden. Und so richtet er sich darauf ein, bei seinem Vater die Stellung eines Tagelöhners anzunehmen. Er bereut aufrichtig, was er getan hat, aber er hat nicht den Hauch einer Vorstellung von der grenzenlosen Liebe eines vergebenden Gottes. Kennen Sie diese Denkweise auch? Es ist, als ob man sagen würde, ich habe so richtig Mist gebaut und jetzt ist Gott nur noch die einzige Möglichkeit, die mir bleibt. Ich gehe zu ihm und bitte ihm um Verzeihung und hoffe darauf, dass ich mit einer kleinen Strafe davonkomme. Aber hinter diesem Denken steht die Vorstellung eines strengen Richters und nicht eines barmherzigen Gottes. Und dieser Richtergott macht, dass ich mich schuldig und voller Angst fühle und dass ich in Verteidigungshaltung gehe. Sich diesem Gott zu unterstellen, bringt keine innere Freiheit hervor, sondern löst vielmehr Verbitterung aus. Es ist in der Tat eine große Herausforderung, Gottes Vergebung anzunehmen. Denn wie schnell übertragen wir unsere menschlichen Maßstäbe auf Gott? Und dadurch ist vollständige und bedingungslose Vergebung nur schwer vorstellbar, weil wir sie doch selber nicht zustande bringen. Während Gott die volle Würde unserer Gotteskindschaft wiederherstellen möchte, begnügen wir uns oft genug damit, die Rolle des Tagelöhners einzunehmen. Vergebung anzunehmen verlangt das Vertrauen, Gott Gott sein zu lassen und ihn heilen, wiederherstellen und erneuern lassen. Solange ich nur auch einen Teil davon selber machen möchte, komme ich nicht weiter als zu Teillösungen und bleibe Tagelöhner. Bedingungslose Liebe gibt es nur beim Vater. Gerade weil seine Liebe bedingungslos ist, konnte er den Sohn nicht zwingen, zu Hause zu bleiben. Die Liebe veranlasste den Vater, seinen Sohn in aller Freiheit sein eigenes Leben finden zu lassen, auch auf die Gefahr hin, dass er es verlieren könnte. Und hier enthüllt sich das Geheimnis unseres eigenen Lebens. Jeder Mensch wird so sehr von Gott geliebt, dass es einem jedem freisteht, von zu Hause wegzugehen. Aber der Vater hält Ausschau nach mir, um mich wieder aufzunehmen und mich in den Arm zu nehmen und mir ins Ohr zu flüstern: Du bist mein geliebtes Kind, du gefällst mir. Amen.